Ja, wir begrüßen auch alle, die am Stream diesen Gottesdienst verfolgen, jetzt live oder zu einem späteren Zeitpunkt. Möge Gott uns segnen, dass sein Wort, das Kraft hat, auch unsere Herzen berührt. Menschen begegnen Jesus. Wir wollen uns heute den Thomas anschauen, einer, der ja von seinem Namen her sehr in unsere Kultur auch eingegangen ist, nicht nur in unsere, sondern überall, wo es auch das Christentum gibt oder wo das vorrangig war, orthodoxe Kirche, anglikanische Kirche, katholische Kirche, evangelische Kirche, Freikirchen. Lange Zeit war der Name Thomas die Nummer eins bei den beliebtesten Vornamen. Das ist auch ungefähr so meine Generation. Also ich hatte immer ein paar Thomasse in meiner Schulklasse. Ja, was war das für ein Mann? Und er ist ja Jesus begegnet, das ist unser Thema. Und das ist so vielfältig, Jesus zu begegnen, so wie wir auch eben das Zeugnis von Masud gehört haben. Aber wir alle haben genau ein Herz, ein organisches, aber auch Herz als Mitte unserer Persönlichkeit. Und das ist so spannend, was Jesus macht, wenn er Menschen begegnet. Und wie war das denn nun beim Thomas? Denn wir sagen ja oft so, ja, Jesus und seine 12 Jünger. Aber das war total spannend eigentlich. Was waren das für Menschen? Was hat die bewegt, was haben die geglaubt, was haben die gehofft, was haben die auch nicht geglaubt? Und wir haben natürlich nur ein paar Hinweise in den Evangelien, aber die haben wir und die wollen wir uns anschauen. Wir fangen mal an mit Johannes 11, Vers 16 bis 18. Johannes 11, da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den anderen Jüngern: Lasst uns mit ihm gehen, also mit Jesus, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Da kam Jesus und fand Lazarus schon 4 Tage im Grabe liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. 15 Stadien sind ungefähr 3 Kilometer. Und ich muss sagen, als ich die Predigt vorbereitet habe, wir werden ja noch auf andere Texte kommen, bekanntere Texte, da bin ich über diesen Vers so richtig gestolpert erstmal. Ich muss gestehen, den habe ich doch öfter überlesen. Wir sind hier vom Zusammenhang her in dem Kapitel der Auferweckung des Lazarus. Und diese Aussage, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben, das ist, was hier Thomas gesagt hat. Ich habe darüber dann mal viel nachgedacht und ein bisschen geforscht. Ja, was sagt er hier? Und ich musste dann feststellen, ich muss mich erstmal mit dem ganzen Zusammenhang ein bisschen beschäftigen. Ich meine, es war ja noch nicht, waren ja noch nicht die letzten Tage, war ja nicht Gethsemane, ein bisschen früher. Und dann habe ich mir mal den Zusammenhang angeschaut und mach mal so eine kleine Zusammenfassung. Ende von Kapitel 8 lesen wir, und ich glaube zum ersten Mal, dass die religiösen Führer damals Steine auf Jesus werfen wollen. Sie wollen Steine auf Jesus werfen. Weil Jesus die Wahrheit predigt, das Königreich Gottes predigt, Kranke heilt. Und die wollen Steine werfen. Das ist so merkwürdig für uns, aber das ist ja doch wichtig, um das Ganze zu verstehen. Er hatte einen Blinden geheilt. Eine unglaublich tolle Sache. Und die Eltern von dem Blinden werden gefragt. Und die religiösen Führer, die haben irgendwie Sorge, was passiert da jetzt, was geht ab? Und die Eltern wagen nicht zu sagen, sich deutlich zu Jesus zu stellen, der den Blinden geheilt hatte, weil sie hatten Angst davor, dann aus der Synagoge rausgeworfen zu werden. In Kapitel 10 lesen wir dann, dass es auch so einen Streit gab, Zwietracht unter den Juden. Und einige sagen, der Jesus, der muss dämonisiert sein. Und in Kapitel 10 lesen wir auch, dass Jesus da in Jerusalem ist, im Tempel. Es ist ein großes Fest, das Tempelweihfest. Also es braut sich hier etwas zusammen. Es geht um die Frage, wer ist Jesus? Und in Kapitel 10, ungefähr in der Mitte, heißt es, Juden heben Steine auf, um Jesus zu steinigen. Sie wollen ihn steinigen wegen dem Vorwurf der Gotteslästerung. Also hier braut sich was zusammen und das heißt dann so ganz schlicht, sie wollen ihn ergreifen, aber Jesus entwich. Er entwich. Also er kommt da ganz einfach so raus. Ich meine, Jesus selbst, der Sohn Gottes, wusste, dass sich der Plan des Vaters erfüllen wird in seinem Leben und er entwich. Und Jesus geht dann auf die andere Jordanseite, also so einiges weg von Jerusalem, ungefähr an den Ort, wo Johannes der Täufer getauft hatte. Und dann haben wir eben in Kapitel 11 die Nachricht, Mensch, der Lazarus, der ist todkrank. Und Jesus kannte Lazarus und auch Maria und Martha, die drei waren Geschwister und die kannten sich. Und Jesus wird gesagt, Mensch, der Lazarus, der ist sterbenskrank. Und dann heißt es, Jesus wartet 2 Tage, was irgendwie alle nicht verstehen können. Wieso wartet er denn jetzt da? Und dann sagt Jesus, okay, wir gehen jetzt dahin, nach Bethanien. 15 Stadien entfernt von Jerusalem, 3 Kilometer, ziemlich nah an Jerusalem. Und die Jünger sagen, wir wissen nicht genau, wer es war, aber in 11 Vers 8 heißt es, Rabbi, die wollen dich da steinigen. Aha, okay, und jetzt verstehen wir den Satz besser, warum Thomas sagt, okay, dann gehen wir dahin und wir werden sterben. Weil die Jünger waren ja bekannt, das waren die, die mit Jesus waren. Das war die Gruppe, die Jesus jetzt nachgefolgt ist und die zu ihm gehören. Und da ist also jetzt schon eine berechtigte Angst, so sippenhaft und diese Gedankengänge alle. Und der Thomas, der sagt das da so frei raus. Interessant ist noch, dass Jesus kurz vorher gesagt hat, ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, also dort war, wo der Lazarus sterbenskrank ist und dann auch wirklich ja gestorben ist, auf das ihr glaubt. Boah. Ich bin froh um euretwillen, sagt Jesus, dass ich nicht dort war, auf das ihr glaubt. Das ist nicht so leicht nachzuvollziehen. Also er sagt ja, der Lazarus, okay, der ist jetzt gestorben, sein Freund ist jetzt gestorben. Ich bin froh um euretwillen, also um wegen euch Jüngern, dass ich nicht da war und ihn noch nicht vorher gerettet habe, sozusagen, auf das ihr glaubt. Okay, es gibt also ein größeres Programm, was hier abläuft von Gott selbst. Und Jesus tut ja, was der Vater ihm zeigt. Und es geht also darum, Glauben aufzubauen. Und das ist mehr als nur das richtige Wissen, sondern das ist ein starkes Herz, ein glaubensvolles Herz zu entwickeln für das, was noch kommt. Also in dieser Situation sagt Thomas, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Das kann man jetzt so aus mehreren Perspektiven nochmal anschauen. Ich meine, das Starke an dieser Aussage ist, dass Thomas nicht sagt, geh mal alleine. Wir gehen mal noch weiter nach Osten, möglichst große Distanz zu Jerusalem, wo die uns nicht mehr wohlgesonnen sind. Also von daher, das ist schon eine gute Aussage, wir gehen mit. Aber dann kommt eben auch etwas ziemlich Melancholisches rein, dass er sagt, dass wir mit ihm sterben. Und hier kommen wir so auf eine Eigenschaft, auf einen Charakterzug von Thomas, den man eben aufgrund der Bibelstellen, die wir über ihn haben, so entwickeln kann. Thomas ist ein nüchterner Denker. Ja, also viel Ratio, viel Verstand und ich möchte mal sagen, weniger übernatürlich. Ich meine, wie kann ich das behaupten? Ich meine, es ist ja eigentlich genau richtig, was er sagt, aber ich meine, wenn man jetzt eine ganze Zeit mit Jesus unterwegs ist und so intensiv mit Jesus unterwegs ist, dann hat Jesus ja davon gesprochen, dass er leiden wird und sterben wird, aber er hat auch immer gesagt, dass er auferstehen wird. Und das haben die Jünger natürlich überhaupt erstmal gar nicht wechseln können, gar nicht verstehen können. Und ich kann das verstehen, dass sie es nicht verstehen konnten. Wir in der Rückschau jetzt, ja, ist ja ganz klar. Aber ich meine, damals, das hat es ja vorher so nicht gegeben. Und ja, sie haben sich mit Jesus verbunden. Sie haben gesagt, du bist unser Rabbi. Und ja, wir folgen dir. Und ja, vielleicht ist er doch wirklich auch der Sohn Gottes. Also das arbeitete ja in ihnen. Okay, und Thomas ist so, ja gut, ich möchte mal sagen, viel Prosa, weniger Poesie. Viel Wissenschaft, viel Fakten, weniger Traum, Fantasie. Metaphern, Symbole, Mystik, also das war nicht so seins. Und er ist so ein Worst-Case-Denker. Ja? Er hat keinen Bock auf diese Reise. Dann werden wir mit dir gehen und sterben. Er ist eher pessimistisch. Das ist eher so sein Wesenszug. Ich möchte mal sagen, direkt so im Kontrast zu Petrus. Von Petrus wissen wir, der hat ja gesagt, als Jesus davon sprach, dass er leiden muss und sterben, das geschehe dir nur nicht. So. Es ist so interessant, Jesus hatte 12 Jünger, die waren alle anders und das ist so eine Ermutigung für uns. Wir sind auch alle anders. Jeder hat so seine Prägung. Ja, und es gibt halt die überschäumenden, es wird schon gut gehen, es ist noch immer gut gegangen, sagt man in Köln. Und dann gibt es die anderen, die sagen, hey, warte mal, hast du das überhaupt, hast du mal nachgedacht? Und die haben auch ein paar schlechte Erfahrungen, hat übrigens jeder Mensch irgendwann, je länger er lebt. Und nee, das, boah, was, nein. Ich finde das so großartig, weil Jesus ist für jeden da. Und Jesus sagt nicht, du musst dich erst verändern, sondern er sagt, ich nehme dich an, wie du bist. Und jetzt gehen wir mal da durch und entfalten und entwickeln wir. Also wie kann ich den Thomas hier überhaupt kritisieren? Nun, ich kritisiere ihn deshalb und das nicht irgendwie, weil ich auf ihn zeige, sondern ich kann mich da ganz gut auch drin wiederfinden, in meinen tiefen Stunden und manchmal dunklen Stunden und herausfordernden Zeiten und viel nachdenken und analysieren. Ich glaube nicht, dass das die Hauptausstrahlung von Jesus war. Die Hauptausstrahlung von Jesus, als er unterwegs war mit seinen Jüngern, war nicht, ich werde sterben und es wird alles furchtbar. Und dann war es das eben. Das war nicht, was Jesus ausgestrahlt hat. Das ist nicht, was er als Hauptbotschaft hatte. Ohne dass ich das jetzt kleinreden will, dass das natürlich wirklich etwas ganz massiv Dunkles, Schweres, Schwieriges ist, der Kampf gegen das Böse. Aber das hat Jesus nicht ausgestrahlt. Und von daher sage ich, Mensch, Thomas, ja, du bist ganz realistisch und das ist auch gut. So was braucht man auch. Man braucht auch in jeder Gruppe solche Menschen, ja. Damit man nicht einfach nur abfliegt und ja, Kopf immer nur im Himmel. Nee, nee, mit beiden Beinen auf dem Boden. Aber, und da kommen wir ja jetzt noch zu, es ist eben auch diese andere Dimension wichtig. Thomas ist so jemand, der eher sagt, das muss man mal ganz realistisch betrachten. Ja, das muss man ganz realistisch betrachten. Ja, da müssen wir bei Finanzentscheidungen müssen wir mal ganz genau gucken, wie viel Geld haben wir. Ja. Und dann müssen wir mal ganz nüchtern betrachten, wie wir das stemmen können. Und das kann man jetzt auf viele Lebensbereiche übertragen. Das ist Thomas. Johannes 14, Vers 3. Eine andere Begebenheit, wo es hier auch ein tiefes Gespräch gibt, Jesus mit seinen Jüngern. Wir hatten eben eingangs schon Vers 1 gehört. In der Welt gibt es Druck, gibt es Bedrängnis, da gibt es Angst. Und dann sagt Jesus, und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, dahin wisst ihr den Weg. Jesus ist einfach klasse, der stellt dieses Statement in den Raum und jetzt nochmal wieder, vielleicht können wir mal ein bisschen vergessen, dass wir das Ende alles kennen und alles so wissen, aber damals für die Jünger, Jesus was? Ein Weg? Und es ist Thomas, der sagt, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst und wie können wir dann den Weg wissen? Wir wissen weder das Ziel noch den Weg dann dahin, ist ja logisch, das gehört ja zusammen. Und dann sagt Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ist das vielleicht so ein Segen, den Thomas auch ausgelöst hat, dass es diese Antwort von Jesus gibt, die eine ganz zentrale, starke Botschaft für uns Christen ist, eine Botschaft für diese Welt? In diesem Zusammenhang also, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Thomas ist jemand, der viel nachdenkt und der viele Fragen im Kopf hat und der auch manchmal Fragen stellt. Und das ist richtig gut. Es hat so eine alte Kindersendung früher gegeben, da heißt es in so einem Lied, wer nicht fragt, bleibt dumm. Ja, einige nicken, die kennen das noch. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Und ich muss sagen, Thomas, ich finde das richtig klasse. Fragen stellen ist gut. Fragen stellen ist gut. Haben Jesus diese Fragen gestört oder gefreut? Also ich glaube eher, es hat ihn gefreut. Hier ist einer, der mitdenkt. Hier ist einer, der tiefer denkt. Der auch mal raustritt aus dieser Gruppe. Ja, ich meine, ich glaube, die allermeisten der 12 haben irgendwie gedacht, ja, verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Aber wie das oft so ist, naja, wer sich nicht äußert, kann auch nicht für blöd gefunden werden, ne? Wie man so sagt, hättest du lieber geschwiegen, hätten wir gedacht, du wärst schlau. Aber das ist natürlich jetzt keine Handlungsempfehlung, sondern ich finde es richtig klasse. Thomas fragt. Thomas fragt. Und ich glaube, dass Jesus das gefreut hat. Fragen stellen bringt weiter. Und wir dürfen gerade bei unserem Glauben auch Fragen stellen. Gerade unser Glaube an Jesus verbietet nicht die Fragen stellen. Überhaupt nicht. Es ist ein Glaube, wo man Fragen stellen kann, wo man Fragen stellen sollte, weil es nämlich unglaubliche Tiefen unseres Glaubens gibt und wo es Dinge gibt, die uns auch nicht so leicht eingehen, aber wo man schon tiefer kommen kann und tiefer verstehen kann, wenngleich wir nicht alles verstehen werden. Das wird erst im Himmel sein. Aber Fragen stellen ist gut. Ja, solche Fragensteller, sage ich jetzt mal, manchmal nerven so Menschen, die andauernd fragen, aber doch, Fragen stellen erstmal ist grundsätzlich gut, ist essentiell wichtig, gerade auch um den richtigen Weg zu finden. Vor vielen Jahren bin ich mit einer kleinen Gruppe von Mitpastoren zur Bundeskonferenz gefahren, also der jährlichen Konferenz für uns Pastoren, für unserem Kirchenbund. Und es war zum ersten Mal in einem anderen Ort, nämlich in Willingen. Und natürlich hatte ich mir das notiert und ich habe dann mein Navi angemacht und dann statt Willingen und dann habe ich die Straße nicht so gefunden, aber ich wusste, Willingen ist nicht so groß, also egal, fahren wir dahin. Also ich war der Fahrer und hatte die Leute mit drin und wir sind gefahren. Ich hatte gesehen, die Entfernung ist also ungefähr, ja, das kommt hin, also grobe, kurze Plausibilitätsklärung in meinem Kopf. Doch, das passt so von der Zeit, die man braucht in Kilometern. Wir sind gefahren und dann zwischendurch, irgendwann dachte ich nur, ich war noch nie in Willingen, aber ja, dann wird das wohl hier so sein. Und immer weiter gefahren und irgendwann bin ich in so einem ganz kleinen Kaff gelandet und dachte, okay, das muss jetzt irgendwo hier ein Schild kommen von diesem Konferenzzentrum. Es kam aber kein Schild und schwuppdiwupp war ich schon aus dem Dorf wieder raus. Also schon Ortsende Willingen. Dachte, oh, warum erzähle ich das? Es wäre besser gewesen, ein paar Fragen noch zu stellen. Mir noch ein paar Fragen zu stellen. Doch noch mal ganz genau in die Anmeldung zu schauen. Denn es gibt zwei Willingen und ich war damals noch in Wuppertal und von da aus war das ziemlich gleich weit. Und wir waren in einem völlig falschen Willingen gelandet. Ich musste mich entschuldigen bei meinen Mitfahrern. Wir sind dann von da aus zu dem richtigen Willingen gefahren. Ja, Postleitzahl. Ja, gut, wisst ihr alle, ich war halt zu dumm. Und ich habe mir diese Zweifel, die ich innerlich hatte, die habe ich einfach weggedrückt. Habe gesagt, ach komm, wird schon, passt schon. Aber nein, manchmal ist es gut, lieber nochmal ein paar Fragen zu stellen. In der Bibel gibt es auch viele Fragensteller und die werden nicht abgemahnt, also im Regelfall nicht. Hiob hatte Fragen an Gott und diese Fragen, die er Gott gestellt hat, die haben ihm geholfen. Die haben die Beziehung zu Gott vertieft, das hat ihn tiefer gebracht mit Gott. In den Psalmen finden wir Fragen an Gott. Ja, wir dürfen Fragen stellen und das ist gut. Da brauchen wir uns gar nicht scheuen. Auch das ist Thomas. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Das war ein bisschen so sein Motto. Jetzt kommen wir zu Kapitel 20, der wohl bekanntesten Bibelstelle über Thomas. Wir lesen das mal in zwei Teilen. Johannes 20, Abvers 24. Thomas war nicht dabei gewesen. Wo dabei gewesen? Ja, als der Auferstandene zum ersten Mal zu den Jüngern gekommen war. Vor der Himmelfahrt, aber schon auferstanden. Thomas war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen, ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen, vorher glaube ich es nicht. Ja, das ist Thomas. Er hatte viel erlebt mit Jesus. Er war ganz nah dran gewesen. Aus welchem Grund war er nicht bei diesem ersten Treffen, wo der Auferstandene kam, wissen wir nicht. Kann man nur spekulieren. Die anderen erzählen ihm das, ich meine Freunde von ihm. Aber Thomas zweifelt. Thomas ist ja vom Wort her, heißt das Zwilling. Also ursprünglich war es einfach ein Wort im Aramäischen für Zwilling. Und ist dann auch eingegangen in die griechische Sprache und so weiter. Und da gibt es natürlich dann viele interessante Legenden und Mythen. Hatte er dann einen Zwillingsbruder, hatte er eine Zwillingsschwester. Haben wir aber keine Hinweise. Ich möchte es aber noch ein bisschen übertragen deuten. In gewissem Sinne hatte er auch so einen Zwilling in sich. Ich glaube, er gehörte so zu den Menschen, die oft hin und her gerissen waren. Da war die eine Stimme in ihm, die irgendwie sagte, ja, Jesus, ja klar, Jesus, wow, ich habe es doch gesehen. Brot vermehrt, über Wasser gegangen. Ja klar, Jesus. Und wenn ich mal so das zusammensammle, was er uns gesagt hat, und wenn ich die Schriften, die ich erkenne, lese, das muss der Sohn Gottes sein. Und dann gab es die andere Stimme in ihm, die irgendwie sagte, nein, aber das kann doch alles nicht wahr sein. Das kann nicht sein. Nein, das stimmt nicht. Wenn der Messias kommt, der Der kommt in Glanz und Gloria, der macht die Römer platt, verweist sie in die Schranken und dann haben wir endlich hier unser Königreich. Hier passt irgendwas nicht. Also er war hin und her gerissen zwischen natürlich und übernatürlich, zwischen Himmel und Erde, zwischen diesseits und jenseits, zwischen gläubig und ungläubig. Ich musste so an Zwillinge im Alten Testament denken, Esau und Jakob. Da haben wir, also es waren jetzt wirklich Zwillinge. Und der eine, der hat sich auch irgendwie festgelegt, nee, das, was ich sehe, ist mir wichtiger. Leckere Suppe, das ist mir irgendwie wichtiger. Erstgeburtsrecht und irgendwie Segen von Gott, da kann ich nicht sehen, kann ich nicht fühlen, was soll das? Ich bin stark, ich werde schon durchkommen. Jakob war der, der mehr darauf setzte, was will Gott, was ist der Segen Gottes? Das waren Zwillinge. Und irgendwie so in Thomas, dieser innere Konflikt, ja, ich sage das manchmal scherzhaft, auch mit Kollegen, wenn wir irgendwas planen oder besprechen, und dann kommt so eine lange Äußerung oder Leute sagen es auch zu mir, dann sage ich, ich glaube, du musst erstmal deinen inneren Konflikt klären. Also sprich nochmal mit dir selbst in deinem Innern, was du wirklich willst. Oder vielleicht können wir dir auch helfen, aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so dieses Hin- und Hergerissensein. Ja, jeder kennt das irgendwie. Und es gibt halt Menschen, die haben das stärker und andere weniger. Gewissheit über Jesus entsteht eben nicht nur über den Verstand. Gewissheit über Jesus läuft über Begegnung ab, über Erfahrung, über sich darauf einlassen, auch bereit zu sein, loszulassen. Ich sagte, Fragen stellen ist gut und das meine ich auch so. Aber es gibt wie fast alles im Leben dann irgendwann auch mal Grenzen, wo man mal sagen kann, ja, okay, jetzt, ja, aber jetzt reicht's. Also ich will euch mal ein Beispiel geben. Also Überschrift ist nicht ganz ernst gemeint, aber mal so zum Nachdenken. Ich kann euch jetzt und hier beweisen, dass Gott nicht allmächtig ist. Ja, einfach nur durch eine Erklärung. Und zwar kann Gott einen Stein erschaffen, den er selbst nicht hochheben kann. Kann Gott einen Stein erschaffen, den er selbst nicht hochheben kann? Ist ja immer eine Frage, kann man ja mal stellen, oder? Nee, soll man eigentlich nicht. Aber ich mache mal so ein abstruses Beispiel. Also, wenn er das nicht kann, wenn er so einen Stein nicht erschaffen kann, dann gibt es etwas, was er nicht kann und dann ist er nicht allmächtig. Okay? Okay, aber wenn er das kann, dann ist er ja nicht allmächtig, weil es etwas gibt, was er nicht hochheben kann, was zu schwer ist für ihn. Okay, ganz kurzer Ausflug. So, ich sagte, Fragen stellen ist gut, aber es gibt irgendwann auch mal den Punkt, wo man sagen muss, jetzt lassen wir den Blödsinn mal, ja? Das führt zu gar nichts. Das heißt, unser Gehirn hat irgendwie die Möglichkeit, sogar in abstrusesten Hirnwindungen da irgendwelche Blähungen abzusondern, die überhaupt nichts mehr mit dem Leben zu tun haben. Thomas kam an den Punkt, irgendwann zu sagen, okay, ich muss mich jetzt der Sache stellen. Und er hat Jesus ganz schön provoziert. Er ist eigentlich an ein Limit gegangen, wo ich sagen würde, kannst du machen. Kannst du machen. Also Gott ist groß, ich bin nicht Gott. Gott ist ganz, ganz groß und Gott lässt ganz viel mit sich machen. Also meist viel mehr, als was wir als fromme Menschen für richtig empfinden. Aber trotzdem, ich weiß nicht, wo du heute stehst und wo dein Herz ist, spiel nicht damit. Also es macht Gott traurig, aber es ist vor allen Dingen auch für dich selbst gefährlich. Manchmal gibt es den Punkt zu glauben. Der Apostel Paulus, auch ein Denker par excellence, der Theologe, der Theologie Grund gelegt hat, Paulus, der mit seinem Denken auch viele Reisen durchgemacht hat, sich auch festgelegt hatte mit manchen Glaubenssätzen und dann zu völlig falschen Schlüssen kam, bevor er Jesus begegnet ist. Der hat mal geschrieben im Korintherbrief, im 1. Korintherbrief 8, wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Wow. Okay, das bringt uns in diese Dimension des Glaubens. Das bringt uns in die Dimension der Beziehung mit Gott, der Beziehung mit Jesus, was das A und O unseres Glaubens ist. Wenn also jemand meint, er habe etwas erkannt, da ging es um dieses Götzenopferfleisch. Dürfen wir es essen als Gläubige oder nicht? Ich will jetzt nicht sagen, soll man sich impfen lassen oder nicht. Nee, habe ich nicht gesagt. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, er hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Okay, es gibt eine Ebene von Erkennen, die ist mehr als Ratio, die ist mehr als Verstand. Die ist mehr als Fakten, Fakten, Fakten. Es gibt eine Beziehungsebene, weil das ist so herrlich, wie dann, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott erkennt? Nein. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Wow. Und das ist der Punkt des Glaubens. Und das ist nicht nur für den Start des Glaubens, das ist auch für unser Leben im Glauben. In den Herausforderungen, in den Prüfungen, in den Tests, wo wir sind, in den Läuterungsphasen, in den Leidensphasen, die Gott allein bestimmt in seiner Souveränität für unser Leben, gibt es immer wieder mal solche Scheidepunkte. Und Gott ist geduldig und er ist gnädig, aber Gott möchte dann auch, dass wir sagen, yes, ich glaube. Herr, hilf meinem Unglauben, aber ich glaube. Ja. Und dann wachsen wir. Ich glaube nur, was ich sehe, diese Aussage von Thomas, hat Gott zugelassen und sie ist ein Trost für alle, die an solche Punkte kommen. Aber es ist auch nichts, womit man spielen sollte, weil dann geht es ja weiter in Johannes 20, Vers 26. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Jesus, der Auferstandene, er ist nicht mehr gebunden an Zeit, er ist nicht mehr gebunden an Raum. Er geht einfach, obwohl er auch einen Körper hat, den man anschauen kann. Er geht einfach durch. Das ist, wie Jesus jetzt ist. Das ist so unglaublich schön. Er trat in ihre Mitte, grüßte sie mit den Worten Shalom, Frieden sei mit euch, Frieden. Dann wandte er sich Thomas zu, leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf, reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Jesus spricht ihm das zu, glaube. Thomas sagt zu ihm, mein Herr, und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Thomas, vom tiefsten Zweifel geplagt und irgendwie sogar festgelegt, bricht durch zum höchsten Bekenntnis. Wow. Er bricht durch zum höchsten Bekenntnis. Er sagt nicht einfach nur, was gar kein Nur ist, aber er sagt nicht, du bist der Messias. Das sagt er damit auch. Aber er sagt, du bist Gott. Du bist der Gott, der wahre Gott der ganzen Welt. Du bist Gott. Und mein Herr. Ich ordne mich dir unter. Du bist mein Herr. Du bist Chef, du bist Boss. Ich bin nicht die Mitte, du bist die Mitte. Dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Thomas bricht durch zum höchsten Bekenntnis. Und er ist der erste Jünger, der das so auf den Punkt bringt. Thomas, vom tiefsten Zweifel, vom Hin- und Hergerissensein, was richtig ist zum höchsten Bekenntnis. Was ich hier lese, ist auch, dass er eigentlich umkehrt oder das alte deutsche Wort Buße tut. Es geht hier gerade jetzt ruckzuck. Es war bei ihm so viel Zweifel aufgebaut, so viel Fragen, so viel Festlegung sogar. Die Begegnung mit Jesus bringt ihn zur Umkehr. Er kehrt um und er sagt es auch. Ist denn Unglaube Sünde? Großes Thema. Mal folgende Geschichte gelesen. Ein alter Fisch schwimmt durchs Wasser, begegnen ihm 2 junge Fische. Der alte Fisch sagt, und wie findet ihr das Wasser? Und die beiden jungen Fische sagen, welches Wasser? Also von daher diese Blindheit gegenüber den Wahrheiten Gottes, die Blindheit gegenüber dem Wahrnehmen des Reiches Gottes, der Wirklichkeit Gottes, des auferstandenen Jesus, des Heiligen Geistes. Kann man das jemandem vorwerfen, wenn der das nicht glaubt? Ich glaube, die Antwort hat ganz viel damit zu tun, was hat Gott dir gegeben? Was hat Gott dir gegeben? Und da sind wir auch alle jetzt mit im Boot. Ja, wir glauben als Gläubige natürlich, dass das alles wahr ist. Aber dieser Glaube hat auch Dimensionen, dass wir sagen, auch in schwierigen Zeiten, ja, ich glaube. Und wenn Gott mir was gegeben hat, wenn er mir was offenbart hat, wenn er mir was gezeigt hat von seiner Wahrheit, das schon mal mein Herz getroffen hat, dann sollte ich das als ein höchstes Gut pflegen. Und dann habe ich auch eine Verantwortung. Und ja, wenn ich dann damit rumspiele und wenn ich dann sage, nö, das glaube ich alles nicht und das schwächt das so ab oder ich nähre das nicht mehr, dann ist es Sünde. Dann ist es Sünde. Dann ist es gefährlich. Und ich möchte uns damit mal richtig herausfordern, mit dieser Aussage. Ich habe mir das gut überlegt, ich bin eher so der Barmherzige. Und das ist auch gut und das ist auch richtig, aber wenn du Glauben hast an Jesus, wenn du ihn kennst, wenn du eine Begegnung mit ihm hattest, pflege das. Das ist das Größte, was du hast. Und wenn Gott dir was anbietet und wenn er dich auffordert und wenn du diesen Impuls hast, lies deine Bibel, geh zum Gottesdienst, triff die Leute in der Kleingruppe, ruf jemanden an, dann mach das. Dann ist das das Angebot von Gott, deinen Glauben zu nähren. Deine Herzensverbundenheit mit Jesus, mach das. Und wenn du das dann nicht machst und immer wieder nicht machst, ja, dann ist es auch Sünde. Denn unser Glaube wird nun mal genährt von Gott, aber wir werden nicht automatisch zugefüttert. Wir sind Menschen mit Wille, Verstand und Entscheidung. Und von daher möchte ich uns auffordern, auch umzukehren wie Thomas. Umzukehren, da wo wir das nicht ernst genommen haben, wo wir damit spielen. Thomas ist umgekehrt vom tiefsten Zweifel zum höchsten Bekenntnis. Mein Herr und mein Gott. Und wir brauchen diesen Gott. Wir brauchen diesen Gott. Wir alle brauchen diesen Gott. In diesen Zeiten merken wir es besonders und wir beten für andere, dass sie diesen Gott erkennen. Und wir verstehen so vieles nicht. Wir verstehen so vieles nicht. Wir denken immer, wir verstehen so viel, weil wir hier so aufgewachsen sind und vielleicht haben wir Abitur gemacht, vielleicht haben wir studiert, wir sind trainiert im Denken und wir denken, wir wissen über alles Bescheid. Nein, wir wissen nicht über alles Bescheid. Wir wissen nur so wenig. Damit will ich das nicht schlecht reden, damit will ich nur sagen, wir brauchen Gott. Wir brauchen Jesus. Jesus hat einen Plan, der ist größer, als was du jetzt weißt. So wie mit den Jüngern. Es war gut, dass ich nicht da war. Wir können das kaum aushalten. Es war gut, dass Lazarus gestorben ist. Wir können das kaum aushalten. Ich meine, die Frauen, die Schwestern, die haben geweint. Ja, Jesus war sogar selbst traurig. Aber er hat gesagt, ich gehe dem Plan des Vaters. Der weiß das besser, der ist größer. Das ist das große Bild. Ich folge ihm. Und dann baut es den Glauben. Und dann wird der Glaube da sein und dann trägt der Glaube. Und wir sehen immer wieder, dass die Jünger schwach sind. Selbst als er in den Himmel fuhr, heißt es, einige zweifelten. Das ist nicht so ein Problem für Gott, nur wenn wir in unserem Zweifel festhalten, dann ist es schwierig. Dann ist es schwierig. Lass uns beten für Menschen, die im Zweifel sind und lass uns selber darauf achten, dass wir unser Herz nähren. Und ja, dass wir wirklich umkehren, dass wir Buße tun. Wenn Gott uns Wahrheit offenbart hat, dann ist es eben keine Kleinigkeit, ist nicht eine Nebensache, ist nicht ein Add-on, sondern ist das Zentrum, das Zentralste und Wichtigste, was wir haben und was wir brauchen. Dafür ist Jesus ja gekommen und dafür ist Jesus da. Und so gehen wir dann durch schwerste Zeiten und so haben wir dann keine Angst. Und so vertrauen wir dann Gott und sagen, Jesus, du bist mein Herr, vergib mir meinen Unglauben, vergib mir meinen Zweifel, vergib mir meine Lässigkeit, meinen Glauben zu nähren durch die vielen Dinge, die du mir anbietest. Ich möchte das Lobpreisteam schon mal auf die Bühne bitten. Und vielleicht bleibt ihr mal noch einen Moment sitzen, mal ein bisschen anders als sonst. Und einfach, weiß nicht, wenn du die Augen schließt, ob dir das hilft, denk mal eine Minute nach darüber, wo stehst du, wo ist der Glaube in deinem Herzen? So ganz ehrlich, Jesus ist hier. Er steht vor dir. Er ist für dich. Er baut deinen Glauben. Er reicht dir die Hand. Er schaut dich an. Er hat Thomas immer geliebt, er liebt auch dich. Jesus, du hast zu Thomas gesagt, jetzt wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Jesus, auch wir sehen dich nicht mit den Augen, mit den physikalischen. Aber danke, dass du da bist durch deinen Heiligen Geist. Wir lieben dich, obwohl wir dich nicht sehen. Und danke, dass diese Verbindung mit dir stark ist. Ja, sie ist dynamisch, sie ist beweglich, sie ist eben eine Beziehung zu einer Person, zu dir, Jesus. Danke, dass du größer bist. Danke, dass du uns verstehst. Danke, dass du uns einlädst und abholst. Aber dann möchtest du auch, dass wir zu dir Ja sagen, aus Freiheit, von ganzem Herzen. Jesus, diese Welt wird erschüttert, damit das Unerschütterliche bleibt. Das lesen wir in deinem Wort. Jesus, wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir suchen die zukünftige, das neue Jerusalem, da wo du bist, du auf dem Thron, gefeiert, geehrt, das Lamm in alle Ewigkeit. Und alle, die wir hier heute sind und dich schon kennen, wir sagen ganz herzlich Danke, Jesus. Danke für die Perspektive, die größer ist, als was hier so gerade zerbricht auf dieser Erde. Ja, Jesus, wir dürfen dir unseren Schmerz bringen, zur Verzweiflung. Aber wir glauben dir. Wir werfen uns auf dich im Vertrauen, denn du bist auferstanden. Du lebst. Danke, dass du segnest inmitten der Katastrophen. Fülle unsere Herzen und vergib uns unsere Schuld des Unglaubens, des Festhaltens, der Lässigkeit. Wir feiern dich, Jesus. Amen. Wir wollen mit einigen Liedern jetzt Jesus feiern. Vielleicht magst du aufstehen. Gott hat auch die Gabe der Segnung, auch der Handauflegung geschenkt, um Glauben zu stärken. Wenn du sagst, ja, das könnte ich jetzt auch wirklich noch gut gebrauchen, kannst du gerne auch während dieser Zeit schon hier nach vorne kommen. Hier werden einige sein, die dich segnen. Amen.